SRF 1.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Kapitalpolster. Die Schweizer Banken fallen zurück.
Die Schweiz hatte eine Pionierrolle. Mittlerweile haben andere Länder aufgeholt oder sogar überholt,
sagt der Direktor der Finanzmarktaufsicht Mark Branson. Steuerstreit. Die Privatbank BSI wird in den USA gebüßt. Und dann unser Ostermenü.
Wow, ein Schinken.
Damit nicht genug.
Wow, Artischocke.
Entdeckt im Abfallcontainer hinter dem Supermarkt. Detailhändler werfen Lebensmittel weg, die noch frisch und genießbar sind. Das gefällt nicht allen. Wir begleiten zwei Lebensmittelretter auf ihrer nächtlichen Einkaufstour. Trend. Am Mikrofon Ivan Lieberherr. Seit mehr als 7 Jahren schon hält sie uns auf Trab, die Finanzkrise. Und noch immer stellt sich die Frage, ob die Banken denn nun eigentlich sicher genug sind. Sprich, ob sie ihre Geschäftsrisiken mit genügend Eigenkapital abgesichert haben. Die Finanzmarktaufsicht FINMA ist da skeptisch. Sie kritisiert die mathematischen Modelle, mit denen die Banken ihre Risiken berechnen. Viele Banken rechneten die Risiken bewusst klein, damit sie zur Absicherung weniger teures Eigenkapital halten müssen. Fazit: Die Banken sind zwar robuster geworden, aber noch immer too big to fail, zu groß, um sie fallen zu lassen, ohne dass sie gleich die ganze Volkswirtschaft mitreißen. Das sagt FINMA-Direktor Mark Branson im Gespräch mit Jan Baumann.
Die Schweiz hatte eine Pionierrolle in 2009. Es war die erste Regulierung dieser Too-Big-to-Fail-Problematik der Welt. Mittlerweile haben andere Länder aufgeholt oder sogar überholt. Deswegen es gibt noch Handlungsbedarf.
Das heißt, der Schweizer Steuerzahler steht immer noch im Risiko.
Dieses Risiko haben wir noch nicht ausgeschlossen, richtig.
Und was sind jetzt die Lehren, die Sie ziehen?
Die Lehren nach dieser Finanzkrise sind, dass Modell Gläubigkeit kann zu sehr gefährlichen Risikokonzentrationen führen und schlicht zu tiefen Kapitalunterlegungen für gewisse Geschäfte.
Dann könnte man jetzt sagen, Schluss mit diesen Modellen, fertig, wir verbieten den Banken, solche Modelle überhaupt anzuwenden.
Man könnte, aber wir müssen auch uns klar sein, also alle Sicherheitsmaßnahmen auch außerhalb der Finanzbranche basieren sich auf Modellen. Auch wenn man baut eine Brücke, man hat eine Modelle dahinter, um zu sehen, wie sicher man sein muss. Also Modellen ganz zu verbieten, macht keinen Sinn. Aber Modellen, die intern kalibriert sind, was wir gesehen haben, ist, Banken hatten eine gewisse Anreize, manchmal die Risiken klein zu rechnen. Und das kann dann gefährlich werden.
Nun gibt es Reformen auf internationaler Ebene, aber auch von Seiten der FINMA. Was genau verlangen Sie jetzt neu bei diesen internen Modellen? Was wollen Sie ändern?
Also wir haben 3 Maßnahmen getroffen. Zum einen, in gewisse Portfolien haben wir Multiplikatoren eingeführt.
Also Multiplikatoren, das heißt ein Faktor, den man jetzt zusätzlich einrechnen muss. Es wird strenger.
Richtig, es wird dann strenger und die nötige Kapital also vermehrt sich. Zweite Maßnahme, wir haben ein Moratorium eingeführt und das sagt, wir genehmigen keine Modelländerungen mehr, die zu materiell tiefere Risikogewichte führen oder materiell tiefer Kapitalbedarf führt. Und der dritte Punkt ist mehr Offenlegung. Die Banken müssen zeigen, wie diese internen Modelle berechnen. Was ist der Unterschied zwischen einem Standardmodell, das ist für alle Banken gleich, und die internen Modellen?
Nun gibt es ja noch eine andere Methode, die Risiken zu messen. Das ist diese Leverage Ratio, eine Quote für die maximale Verschuldung einer Bank. Das ist ein zweites Sicherheitsnetz, aber offenbar hat das ja auch sehr große Maschen. Also gerade die schweizerischen Vorschriften für diese Leverage Ratio, für diese Quote, die sind ja sehr großzügig. Da ist die Schweiz jetzt wieder ins Hintertreffen geraten im Vergleich zu den USA. Wie konnte das passieren?
Also wir müssen uns erinnern, dass unser Regime war im 2009 kalibriert. Und dann zumal haben viele gedacht, das geht viel zu weit, oder? Man kann nicht mehr eine solche Gruppe aus der Schweiz führen. Die internationale Konkurrenz, die anderen Finanzplätze werden nicht so weit gehen, oder? Was wir seither gesehen haben, ist wirklich ein Aufholen und eine Konvergenz und teilweise ein Überholen von, was wir hier haben. Insbesondere beim Leverage Ratio, wo gewisse Länder gehen bis 5 oder 6% der Bilanzsumme als Kapitalbedarf. Bei der Schweiz sind wir knapp über 3.
Haben da die Schweizer Grossbanken einfach besser lobbyiert als die Konkurrenz in den USA?
Nein, ich denke nicht. Also ich denke, das hatte viel mit dem Zeitpunkt zu tun. Also die Schweiz war sehr schnell nach der Krise neue Regeln einzuführen. In anderen Ländern sind sie nachher gekommen. Und klar, ich glaube, jetzt, wenn wir anschauen, wie das sich international entwickelt hat, haben wir mehr Spielraum.
Spielraum zum Nachbessern, meint Mark Branson, der Direktor der Finanzmarktaufsicht FINMA. Denn die Schweiz soll international wieder eine Spitzenposition einnehmen, starke Banken mit viel Eigenkapital haben. Bis Ende Jahr will der Bundesrat dazu Vorschläge auf den Tisch legen.
Trend.
Ein erster Schritt ist getan. Die Tessiner Banca della Svizzera Italiana, BSI, hat ihren Steuerstreit mit den USA beilegen können. Die BSI ist die erste Bank aus der sogenannten Gruppe 2. Die Banken haben sich ja selber in Gruppen einreihen müssen. Jene in der Gruppe 2 gehen davon aus, dass sie mit Steuersündern geschäftet haben, dass sie gegen US-Recht verstoßen haben. Nun wird erwartet, dass auch die rund 80 anderen Schweizer Banken, die im Clinch mit den USA sind, noch in diesem Jahr eine Einigung finden werden. Massimo Agostinis berichtet.
211 Millionen Dollar Strafzahlung an die USA und die Verpflichtung, mit der US-Justiz weitere 4 Jahre lang eng zu kooperieren, um weitere Steuerhinterziehungsfälle durch US-Kunden zu verhindern. Das sind die wesentlichen Eckpunkte der Einigung zwischen der BSI und dem US-Justizministerium. Dass sich die BSI als erste Bank der Gruppe 2 geeinigt hat, überrascht nicht wirklich. Nur mit einem wasserdichten Abkommen mit den USA ist ein brasilianischer Investor bereit, die Bank zu übernehmen. Die Zeit drängte also. Rund 80 weitere Schweizer Banken der sogenannten Gruppe 2 sind derzeit mit dem US-Justizministerium am Verhandeln. Zur Gruppe 2 gehören all jene Banken, die vermutlich mit US-Steuerhinterziehern geschäftet haben. Indem die Banken die Kundendaten an die USA weitergeben, ein Bußgeld zahlen und sich auch sonst sehr kooperativ zeigen, können sie sich vor Klagen durch die US-Behörden schützen. Von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA kassierte die BSI diese Woche zudem eine öffentliche Rüge. Dies, weil die Tessiner auch nach 2008 aktiv mit US-Kunden geschäfteten, die Steuern hinterzogen. Spätestens seit dem Auffliegen gleicher Praktiken durch die UBS und dem aufgebrochenen Steuerstreit mit den USA hätte die BSI wissen sollen, dass diese Art von Geschäft sehr riskant sein würde, so die FINMA in ihrer Begründung für die Rüge an die BSI. An einer Medienkonferenz schütteten sich die Bankverantwortlichen Asche aufs Haupt. Konzernchef Stefano Goduri.
If you look at what happened in 2008 and 2009 and 2010 with the glasses of 2014, it's different from which you have seen at that time.
Die Bank sehe das, was sie bis 2010 gemacht habe, heute mit anderen Augen. Anzufügen ist, dass diese neue Sicht der Dinge nur unter dem massiven Druck der Amerikaner eingesetzt hat. Verwaltungsratspräsident Alfredo Gysi hatte schließlich noch eine andere Begründung zur Hand, weshalb die Bank derart massiv mit US-Steuersündern geschäftete.
Maybe we can add that a large number came out of acquisitions that were done in the past and putting all the banks together.
Ein großer Teil der US-Kunden sei durch Übernahmen zur BSI gestoßen. So habe die BSI die Banca del Gottardo übernommen und die Banca Unione di Credito, die beide zahlreiche Amerikaner in ihrem Kundenstamm hatten. Alle Problemfälle seien nun aber gelöst. Maurice Pedernianna, Professor für Bankmanagement an der Luzerner Hochschule, findet, dass die BSI mit einem blauen Auge davon gekommen sei.
Ich würde sogar meinen, dass es sich um eine milde Buße handelt und wenn man den Wechselkurs seit dem 15. Januar betrachtet, so muss man sogar sagen, die Buße ist in Schweizer Franken noch etwas günstiger geworden. Das heißt, insgesamt scheint es, dass die Schweizer Banken in der zweiten Kategorie zu einem wirklich fairen Preis einen Schlussstrich hinter einen dunkles Kapitel werden ziehen können, und das wird auch zu einer gewissen Erleichterung auf dem Finanzblatt Schweiz führen.
Pedernianna erwartet, dass die Banken der Gruppe 2 noch dieses Jahr mit den USA handelseinig werden könnten. Das Abkommen mit der BSI habe Modellcharakter.
Massimo Agostinis. Gleich nehmen wir Sie mit auf eine Shoppingtour der anderen Art. Mit zwei jungen Aktivisten suchen wir nach Essbarem im Abfall von Supermärkten. Nach weiteren Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Und die hat Evelyn Kobler zusammengestellt.
Der Bundesrat hat dargelegt, wie er sich die Unternehmenssteuerreform 3 vorstellt. Mit dieser Reform will er kantonale Steuerprivilegien für ausländische Holdings abschaffen, ohne aber internationale Konzerne aus der Schweiz zu vertreiben. Das ganze Paket kommt dem Bund unter dem Strich etwa 1 Milliarde Franken pro Jahr zu stehen. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Es ist ja nicht nur die Frage, kostet uns das jetzt etwas? Ja, es kostet etwas. Diese Unternehmenssteuerreform kostet etwas. Nur die Frage stellt sich, was kostet es uns, wenn wir das nicht machen?
Die Idee, eine Kapitalgewinnsteuer einzuführen, hat der Bundesrat inzwischen verworfen. Die Gegenwehr von den bürgerlichen Parteien und von der Wirtschaft war zu groß. Ebenfalls diese Woche hat der Bundesrat angekündigt, Schwarzarbeit künftig härter zu bekämpfen. Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann.
Es geht vor allem um eine Verbesserung des Informationsaustausches zwischen Bundesbehörden oder zwischen Behörden.
So sollen beispielsweise Sozialhilfebehörden oder Einwohnerkontrollen künftig den zuständigen Kontrollorganen melden, wenn sie Hinweise auf Schwarzarbeit haben. Zumindest, wenn es nach den Plänen des Bundesrates geht. Die Migros hat im letzten Jahr den Umsatz leicht und den Gewinn deutlich gesteigert. Damit hat die Migros ihren Marktanteil im Schweizer Detailhandelsgeschäft ausgebaut. Doch seit dem 15. Januar, seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses, spürt Konzernchef Herbert Bolliger die Auswirkungen der Frankenaufwertung.
Es hat natürlich nochmal dazu geführt, dass der Einkaufstourismus gerade in den Regionen Basel, Genf oder auch Tessin sich nochmal verstärkt hat. Nicht mit dem Ausmaß, wie wir sie erlebt haben im 2011, wird jetzt stärker zugenommen.
Entsprechend könne es sein, dass in den grenznahen Filialen nicht jeder Angestellte, der kündige, auch wieder ersetzt werde, so Bolliger. Die Migros hat zudem den jahrelangen Rechtsstreit mit der Solothurner Uhrenherstellerin Mondain beigelegt. Laut einer außergerichtlichen Einigung dürfen beide Unternehmen die Marke M-Watch verwenden, je mit einem eigenen Design. Der Streit war 2010 entbrannt, als Mondain und Migros ihre Zusammenarbeit aufgekündigt und beide die Marke M-Watch für sich beansprucht haben. Der Übernahmekampf um den Baustoffkonzern Sika geht weiter. Die Schweizerische Übernahmekommission hat entschieden, dass die Käuferin, die französische Firma Saint-Gobain, nur der Gründerfamilie, nicht aber den restlichen Aktionären ein Kaufangebot unterbreiten muss. Das gefällt den unterlegenen Aktionären, zu denen übrigens auch die Bill und Melinda Gates Stiftung gehört, nicht. Sie wollen den Entscheid der Übernahmekommission anfechten. Fortsetzung folgt. Die Arbeitslosenquote in Europa geht weiter zurück. In den 19 Euro-Staaten ist sie im Februar auf 11,3% gesunken. Allerdings gibt es nach wie vor beträchtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten. In Griechenland und Spanien ist nach wie vor etwa jede und jeder Vierte ohne Job. Deutschland hingegen steht am besten da mit einer Arbeitslosenquote von noch 4,8%. Dufry ist bereits die Nummer 1, wenn es ums zollfreie Einkaufen an Flughäfen geht. Doch nun kauft die in Basel domizilierte Dufry die italienische Konkurrentin World Duty Free, kurz WDF. Kostenpunkt insgesamt rund 3,6 Milliarden Euro. Dufry stärkt damit die Position als Weltnummer 1 und kommt neu voraussichtlich auf einen Marktanteil von 24%.
Trend, Thema.
Spargeln, Schinken und Schokihasen, Brot und Bananen, Zwieback und Zwiebeln. Ein Drittel aller Lebensmittel, die für den Schweizer Markt produziert werden, landet im Abfall. Ein Teil wird bereits nach der Ernte weggeworfen, wenn nämlich Rüebli, Gurken oder Kartoffeln zu krumm, zu groß oder zu klein sind für den Verkauf. Aber auch makellose Lebensmittel landen im Abfall. Die meisten im Abfall von Privathaushalten. Aber auch Detailhändler werfen viele Lebensmittel weg, weil sie nicht verkauft werden können. Das stört zwar viele, doch nur wenige tun etwas gegen diese Verschwendung. Sie gehen Containern. Das heißt, sie suchen nach Ladenschluss in Containern von Supermärkten nach Lebensmitteln. Maren Peters hat zwei junge Aktivisten auf einer nächtlichen Containertour durch Zürich begleitet.
Sie sind gekommen, um zu retten, was noch zu retten ist. Und der Mond ist ihnen ein guter Komplize an diesem kühlen Frühlingsabend. Er zeigt sich nur als schmale Sichel. Sonst ist der Himmel schwarz, hier und da ein Stern. Doch für das, was Ben und Elena vorhaben, kann es nicht dunkel genug sein. Eine vielbefahrene Straße im Westen Zürichs. Passanten gibt es kaum. Es ist kurz nach 21 Uhr. Elena, 19 Jahre alt, mit keck aufgesetzter roter Wollkappe, knallroten Lippen, Leggings und auffälligem Tattoo an der Schläfe, wartet am verabredeten Treffpunkt vor einem Bauzaun. Die Begrüßung ist herzlich.
Hoi.
Hallo.
Hallo.
Ah, hey, cool. Merci vielmals, dass du so spontan hast.
Ja, voll easy. Ich muss eher den Kühlschrank für die Hei.
Sie haben sich eine Weile nicht gesehen, fangen sofort an zu plaudern. Ben ist 24, trägt Vollbart, schwarze Wollmütze, Windstopperjacke und einen großen Rucksack. Noch ist er leer. Sie gehen ein paar Schritte, biegen in die Hofeinfahrt eines Geschäftsgebäudes ein, bleiben vor einem gut 2 Meter hohen Drahtverschlag stehen. Dahinter sieht man, gut geschützt, eine Reihe von Industriecontainern.
Das ist jetzt vor dem Aldi. Und da haben wir gerade den Ausblick auf die Verbotstafel, die da montiert worden ist vor den Containern.
Elena baut sich vor der Tafel auf und liest demonstrativ vor, was hier schwarz auf weiß steht.
Das Entnehmen und Ablagern von Abfällen aus den Containern ist strengstens untersagt. Jede Zuwiderhandlung wird polizeilich verzeigt. Areal ist videoüberwacht. Charmant.
Wie eine Einladung klingt das nicht gerade. Und doch gehen Elena und Ben zielstrebig zur Tür des Zauns. Sie kennen sich aus hier. Die Stimmung ist heiter, die Stimmen sind laut, von Angst keine Spur, obwohl nicht erlaubt ist, was sie da machen. Ben greift zur Türklinke.
Wenn man beim Eisengitter die Türfall abdrückt, dann geht es auf. Und vor 1-2 Jahren haben sie es noch zu, aber seitdem ist es immer offen.
Kein Zufall, meint Ben, der schon seit einigen Jahren einmal pro Woche im Müll nach Essbarem gräbt. Nicht aus Armut, sondern weil er eine Mission hat. Lebensmittel retten, die noch essbar sind, aber weggeworfen werden.
Ich kenne fast niemanden, was muss machen aus finanziellen Gründen. Die meisten machen es aus ideologischen Gründen und es ist halt auch einfach ein tolles Hobby. es ist so verboten und man macht etwas, was man nicht darf und dann ist es auch noch gerade noch sinnvoll dazu.
Die Aldi-Leute wissen doch ganz genau, was hier abgeht, meint er.
Ich kann es nicht anerkennen, dass das illegal sein soll. Von dem her, ich wüsste auch, wenn ich kann dafür argumentieren, warum ich es mache.
Erwischt worden ist er noch nie. Elena, die eine Schuhmacherlehre macht, schon 2-mal. Aber die Polizisten haben sie wieder laufen lassen. Die jungen Leute nehmen die Rucksäcke ab, öffnen sie. Ben streift blaue Latex-Handschuhe über, setzt eine Stirnlampe auf. Dann hebt er den Deckel der ersten Tonne hoch.
Das ist jetzt ein schönes Geräusch.
Elena schnuppert hinein.
Brot von
heute. Wow, es schmeckt mega fein. Wow. Alles mögliche, verschiedenes Brot und Brezeli sogar. Wow.
Die Zöpfe Brote Silsali, mit denen der Container bis zum Rand gefüllt ist, sehen so appetitlich aus wie die Auslage in einer Bäckerei. Sie sind sauber in einem durchsichtigen Plastiksack verpackt. Es duftet dezent nach Brot. Sonst riecht der Müll nach nichts.
Im Sommer ist es anders. Im Sommer gehst du auch weniger Container. Und dann bist du auch vorsichtiger. Aber jetzt im Winter ist es halt so, als würde es im Kühlschrank sein.
Ben legt das Brot beiseite, taucht mit den Armen wieder in den Container. Er zieht den Brotsack hoch. Die Kollegin prüft, ob darunter weitere Schätze verborgen sind.
Ich sehe etwas. Was haben wir gefunden? Trauben. Wahnsinn.
Ich würde es zuerst waschen, weil die sind nicht bio.
Vieles, was er findet, würde er nie kaufen, sagt der überzeugte Biokonsument und Veganer. Fleisch zum Beispiel.
Und das ist eben lustig, weil ich tun, wenn ich tierische Produkte esse, dann eigentlich nur aus dem Container. Weil ich es nicht kaufen. Weil ich finde es auch ein Zeichen, wenn wir mit unseren Tieren umgehen.
Die beiden graben beharrlich weiter, sind glücklich, wenn sie etwas Exotisches finden.
Wow, Artischocken!
Sie fischen die Artischocken heraus, außerdem einen ganzen Arm voll sattgelber Bananen, zwei Papaya, einen Blumenkohl, einen Beutel Äpfel. Alles wird einzeln in die Hand genommen, hin und her gedreht, bewertet.
Das ist einwandfrei. Was haben die Äpfel da verloren? Oder die Bananen, sieht es irgendwie schwarz aus. Das ist ein bisschen ein Fleck und der Rest ist genau richtige Reife. Und genau dann müssen sie es aus dem Laden tun. Wenn ich mal eine Banane will, am Abend, am Vierabend, dann komme ich nur grüne über im Kopf, wenn ich
das habe. Neben der Tonne häufen sie das gerettete Obst und Gemüse an. Es ist viel. Für einen Montagabend sei das die absolute Minimalausbeute, sagt Ben. Weiter geht's zum Nachbarcontainer.
So, will ich aber klettern?
Ja, mach's.
Elena klettert mit ihren schwarzen Turnschuhen hinein. Plastikabfälle und Lebensmittel sind hier wild gemischt. Ein großes Joghurt ist ausgelaufen, viele Sachen weiß verschmiert. Aus Versehen tritt die junge Frau auf eine volle Milchpackung. Heikel darf man nicht sein als Lebensmittelretter.
Es gibt schon auch grusige Tonnen, wie zum Beispiel die, wo ich in die Milch gestanden bin jetzt. Oder eben im Sommer, wenn du dann schmeckst, dass du Container bist.
Elena zieht eine Tüte Zucker heraus.
Sieht, wann läuft Zucker ab? Dann ist es kaputt.
Und schmeißt die Tüte wieder in die Tonne. Dann entdeckt sie einen verpackten Rollbraten mit Rabattschild, wie viele der Sachen im Container.
Wow, ein Schinken. Also der ist zu verbrauchen bis am 26.03.15. Haben wir schon den 26.?
Ben hat genug. Er klappt den Deckel des Containers wieder zu. Sie stopfen Obst, Gemüse und Brot in die mitgebrachten Rucksäcke und Taschen.
Mama, Tasche.
Kannst du auch einnehmen, bitte?
Mhm.
Die Tour geht weiter. Was noch fehlt, sind Käse, Milch und Fruchtsaft. Es ist mittlerweile 22:30. Ben und Elena sind zurück an der Straße. Als sie den Bus Richtung Oerlikon in der Ferne sehen, fangen sie trotz des Gepäcks an zu laufen. Steigen ein, steigen kurz darauf wieder aus. Eine bürgerliche Gegend, Wohnhäuser, einige Restaurants, ein Lebensmittelhändler, der im Schaufenster mit Plakaten voller riesiger, perfekter Tomaten wirbt. Sie laufen um das Geschäft herum, steigen eine kleine Treppe hoch. Beim Lieferanteneingang erkennt man einen Container, daneben ein Dutzend prall gefüllte Müllbeutel.
Jetzt sehen wir, sie haben so viel Abfall, dass sie es schon aussen anstellen.
Ben setzt wieder die Stirnlampe auf. Der Container ist mit einem Hängeschloss gesichert. Das schreckt die beiden aber genauso wenig wie der Lichtstrahl, der vom Geschäft nach außen dringt.
Das Schloss ist recht lustig, weil das kann man einfach so kann man es wieder einfädeln und aufmachen. Also es ist nicht wirklich zu.
Ben und Elena nehmen jeden Müllsack einzeln aus dem Container und untersuchen den Inhalt, diesmal mit bloßen Händen.
Das ist super, die haben alles reduziert.
Alles ist abgepackt, Brot und Gemüse, sauber getrennt. Aber hier mischt sich der Brotduft mit einem leicht säuerlichen Müllgeruch. Ben nimmt eine Packung Erdbeeren in die Hand.
Da hat eine Erdbeere schon geschimmelt. Und wenn die oben drauf schon schimmelt, dann kannst du dir sicher sein, dass es da unten dran nicht besser aussieht.
Dann die erste Überraschung.
Oh, das Häsli!
Yeah. Ja, jetzt geht die Toastersaison los. Das heisst, es gibt dann tonnenweise, also ganze Container voll mit Lind- und Sprüngli-Schocke, weil wir es nach Ostern dort wegrühren. Und ist noch haltbar, ein halbes Jahr.
Es bleibt nicht die letzte Überraschung. Ben zerrt mehrere Pakete mit Markenkaffee ans Licht.
Der ist vielleicht abgelaufen. Ja, der ist abgelaufen. Aber ich glaube nicht, dass der wirklich jetzt schlecht ist. Ich denke, der ist noch gut, wenn wir den trinken.
Und drei Plastikflaschen mit Sonnenblumenöl.
Jetzt toll. Öl, das auch nicht abläuft.
Wow.
Öl läuft nämlich nicht wirklich ab.
Außerdem Schnittsalat, Wiener Waffeln, Cracker in diversen Geschmacksrichtungen, drei Halbliterbecher mit Popcorn und endlich auch die erhofften Joghurts. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Kein Problem, findet Ben.
Bei den Joghurt ist es noch gut, weil da kann man das Ablaufdatum eigentlich total ignorieren. Das ist völlig unnötig bei den Joghurt.
Nach einer halben Stunde liegt wieder ein großer Berg Lebensmittel neben dem Container.
Also eben, was jetzt da liegt, ist, hat jetzt schon einen Wert von ein paar hundert Franken. Und es ist ja nicht so, dass es den Wert nicht mehr hat. Das ist einfach wegen der Datierung drauf, hat er den Wert nicht mehr. Aber rein ernährungstechnisch hat er den Wert von mehreren hundert Franken. Können wir jetzt da einfach rauspflücken.
Unmöglich, die Beute zu zweit abzutransportieren. Sie brauchen Verstärkung. Ben ruft seine WG an.
Hallo. Wir sind wieder mal vor dem Container. Schickst du mir jemanden?
Es ist inzwischen kurz vor 11. Trockene Kälte kriecht in die Knochen. Zeit für eine Zigarette. Eine Viertelstunde später biegen zwei Mitbewohner aus Bens achter WG mit einem Einkaufswagen um die Ecke. Auf der Nase Sonnenbrillen, vor dem Mund Tücher, wie die Räuber. Eine kleine Schuheinlage.
Das ist die feindliche WG. Sie wollen uns hier Socken klauen. Gehen weg.
Für heute ist die Tour beendet. Die Beute füllt den ganzen Einkaufswagen. Sie schieben ihn Richtung Bus. Ben und Elena haben gerettet, was sie konnten. Mehr geht nicht. Wenigstens nicht heute.
Meine Kollegin Maren Peters beim Containern mit den beiden Lebensmittelrettern Ben und Elena. Die beiden heißen in Wirklichkeit freilich anders. Ihre richtigen Namen nennen wir aus nachvollziehbaren Gründen aber nicht. Das war's für heute. Wir wünschen Ihnen genussvolle Ostertage und melden uns dann in einer Woche wieder mit Reportagen, Gesprächen und Analysen. Gleicher Sender, gleiche Zeit oder rund um die Uhr im Internet. srf.ch.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Heute Karl Samenstieg präsentiert vom Ivan Lieberherr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.